diesem Jugendkreis waren. Und gut, nach menschlichem Ermessen, man sagt, der Großteil oder viele waren gläubig. Wenn man jetzt nach Jahren, das ist jetzt ungefähr 18 Jahre her, und man sieht dann im Nachhinein, was übrig geblieben ist, dann fragt man sich dann doch manchmal, was ist wirklich echt gewesen? Und ich denke, es ist im ganzen Glaubensleben so, nur was wirklich echt ist, wird Bestand haben. Und es geht hier jetzt bei dem nächsten Thema, bei der Zungenrede, geht es wirklich um etwas, wo die Frage sein wird, ist es echt, dass heute gezungen reden oder nicht? Ich stelle die Frage vorab, gibt es heute, 1992, echtes Zungenreden wie zur Zeit der Apostel? Das ist die Frage. Ich gebe ganz offen meine Position preis, wenn es echtes Zungenreden gibt, dann bin ich der Erste, der danach strebt. Dann will ich das unter allen Umständen. Wenn es aber keines gibt, dann bin ich der schärfste Gegner von diesem Zungenreden. Das soll jetzt unsere Aufgabe sein, von der Schrift her zu untersuchen, gibt es Zungenreden? Vielleicht noch ein Wort zu der Problematik. Wenn ich das so erzähle, dann geht ein Stück meines Lebens an mir vorbei. Und es waren Geschwister mit meiner besten Freunde, die heute noch drin sitzen in der charismatischen Bewegung. Und ich muss vielleicht hier ein ganz klares persönliches Wort sagen. Mir persönlich blutet manchmal das Herz, wenn ich die Leute sehe, die drinstecken. Ich war nie ein Gegner oder bin kein Gegner von diesen Geschwistern, sondern ich bin ein absoluter Gegner dieser teuflischen Verführung, aber nicht dieser Geschwister. Um die Geschwister könnte ich weinen, und mir bricht manchmal fast das Herz, wenn ich sehe, wie meine besten Freunde da drin sitzen. Mein eigener, man soll es ja nicht sagen, aber es ist so ein geflügeltes Wort auch in den gläubigen Kreisen, mein eigener geistiger Vater, der Mann, der mir geistlich auf die Füße mitgeholfen hat, sitzt drin. Und da blutet mir das Herz, wenn ich das sehe. Aber ich habe festgestellt, bei mir persönlich, nur wenn man die Wahrheit korrekt und ganz klar ausdrückt, dann im tiefsten Grunde kann man herauskommen. Wir müssen so klar sagen, was los ist und können drum letztendlich keine Knautschzone offen lassen. Also es wird heute von mir keine Aussage kommen, vielleicht gibt es noch Zungenreden, die wird nicht kommen. Es wird ein ganz klares Ja oder Nein kommen und das begründet biblisch. Das ist dann keine Härte gegenüber diesen Geschwistern, sondern es ist letztendlich das Erbarmen, sie vor der Verführung zu bewahren. Gut, Zungenrede. Es gäbe ohne Zungenrede keine charismatische Bewegung. Das ist das primäre Merkmal der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Selbst wenn es in der dritten Welle nicht dominant ist, jede Gruppe, die von diesem Gedankengut letztendlich lebt, hat Zungenrede. Und es ist von eminenter Bedeutung, ob es heute noch gibt. Es gibt hier keine neutrale Position, sondern Zungenrede ist so, entweder gibt es oder es gibt es nicht. Wenn es Zungenrede gibt, dann befiehlt uns die Bibel ganz klar in Korinther 14, wo Paulus sagt, er will, dass wir alle in Zungen reden, dass wir uns nach dem Zungenreden ausstrecken. Gibt es aber kein Zungenreden mehr, dann müssen wir es meiden, und zwar absolut. Zuerst die Problematik, was ist Zungenrede? Im biblischen gesehen ist Zungenrede eindeutig eine Sprache, eine Fremdsprache. Das Wort heißt Glossa und man kann das ganz leicht beweisen, dass es eine Fremdsprache war. Und zwar mit einem griechischen Alten Testament. Wenn wir miteinander aufschlagen, 1. Mose 11, Vers 7. Wenn wir ein griechisches Altes Testament besitzen, wo ein Septuaginta, und wir lesen diesen Vers, dann steht hier dasselbe Wort wie für Zungenrede, nämlich Glossa. Da heißt es wohlan, lasst uns hinabfahren und da selbst ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Schon Turmbau zu Babel. Und hier entstanden die Sprachen. Und die Bibel benutzt hier in der griechischen Übersetzung für dieses Wort Glossa. Das heißt, es war also eindeutig, dass mit Glossa, mit diesem Ausdruck, das wir mit Zungenrede übersetzen, in Wirklichkeit Sprache gemeint war. Und das Reden im Neuen Testament, wenn es um Zungenrede geht, ist immer eine Sprache. Ist nie was anderes. Das ist nie ein Mittel zur Erbauung etwas Ekstatisches, sondern ist eine richtige Fremdsprache. Und das geht es auch. Das sehen wir hier auch in der ersten Stelle, wo es erwähnt wird. Was jetzt sofort wieder auffällt, und ich möchte die Frage zuerst stellen, hat Jesus Christus in Zungen geredet? Was meinen Sie? Hat der Herr Jesus Christus in Zungen geredet? Ein springender Punkt. Ihr seht in der Bibel keine Stelle, dass der Herr Jesus in Zunge geredet hätte. Wenn die Zungenrede das Mittel zur Erbauung wäre, hat unser Herr Jesus das nötig gehabt. In Gethsemane zum Beispiel. Wo der Vater sogar einen Engel schickt vom Himmel, um ihn zu stärken. Er hat nicht in Zunge geredet. Man sieht also, dass die Bibel schon vorab, wenn sie über Zungenrede Auskunft gibt, nicht der Akzent auf Erbauung legt, sondern auf andere Dinge. Und das möchten wir jetzt von der Bibel her studieren, und zwar vollkommen von der ersten bis zur letzten Stelle. Es fällt auf, im Matthäus-Evangelium gibt es keine Bibelstelle über Zungenreden. Im Lukas-Evangelium gibt es keine Stelle über Zungenreden. Im Johannes-Evangelium auch nicht. Lediglich im Markus gibt es eine Bibelstelle. Das heißt, das Zungenreden ist zur Zeit des Messias, zur Zeit Jesu Christi, kein Thema. Als der Jesus zu Lebzeiten auf der Erde war, wurde nicht in Zunge geredet. Sondern die einzige Stelle, die er erwähnt, ist Markus 16, Vers 17, wo er sagt, diese Zeichen aber werden die, welche glauben, begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden und so weiter. Das heißt, das Zungenreden war heilsgeschichtlich im ersten Teil des Neuen Testamentes kein Thema, sondern Herr Jesus verheißt lediglich, es wird später in Zungen geredet werden. Was hier noch wichtig ist, immer wenn eine Bibelstelle das erste Mal ein Thema aufgreift, dann sieht man in der Regel, um was es geht. Und hier steht ausdrücklich, es ist ein Zeichen. Und Zungenrede ist nicht in erster Linie eine Geistesgabe, sondern war in erster Linie ein Zeichen. Das ist ganz wichtig festzuhalten. Es war eine Geistesgabe, die aber in ihrer Hauptfunktion ein Zeichen war. Darum bringt sich hier der Herr Jesus unter Zeichen. Um Zungenrede zu verstehen, muss ich von der biblischen Lehre her ein paar andere Dinge verstehen. Und zwar, ich muss verstehen, wie ein Jude einen Heiden sah. Nochmals, die Bibel unterscheidet ganz krass. Jeder Mensch, der zum auserwählten Volk Israel gehört, ist ein Jude. Jeder Mensch, der nicht zum auserwählten Volk Israel gehört, ist in biblischer Sicht ein Heide. Elberfelder übersetzt, einer aus den Nationen. Das heißt, das, was wir unter Heiden verstehen, Unbekehrte in Afrika, das ist dann für sich eine Fehlinterpretation. Die Bibel sagt ganz einfach, jeder Jude ist ein Jude, das auserwählte Volk, und jeder, der kein Jude ist, ist automatisch ein Heide. Also Heide heißt auf Deutsch ein Nicht-Jude. Und jetzt ist in der Bibel eine Besonderheit. Die ganze Bibel geht von diesem Gedanken aus. Und nur wenn ich diesen Gedanken verstehe, den die Bibel hier äußert, dann kann ich Zungenrede verstehen. Und zwar, es beginnt in Lukas 4, Vers 24. Der Herr Jesus ist hier in Galiläa. Er ist in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Und er sagt in Vers 18, eine ungeheure Aussage. Er sagt seinen Volksgenossen, ich bin der Messias. Das war eine ungeheure Aussage. Und was jetzt auffällt in diesem Bibeltext, als der Herr Jesus ihnen zeigt, dass er der Messias ist, Vers 21, kommt kein Widerspruch. Kein Widerspruch, keine Rebellion, kein Aufstand. Gar nichts. Das heißt, Israel akzeptiert, dass der Herr Jesus der Messias sein könnte. Das wird akzeptiert. Aber jetzt redet er weiter. Er sagt jetzt ab Vers 24, ich sage euch, kein Prophet ist angenehm in seiner Vaterstadt. In Wahrheit sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel. Als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Sarepta in Sidonien. Das war eine Heidin. Ganz klare Aussage. Das nächste. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Aber keiner von ihnen wurde gereinigt, deckt sich mit der Aussage von heute Morgen, sondern nur Naaman, der Syrer, der Heide. Jetzt haben wir eine ganz klare Aussage. Der Herr Jesus sagt hier Israel, du bist ein verstocktes Volk. Weil du ein verstocktes Volk bist, musste Gott immer wieder zu den Heiden gehen. Hier kommt jetzt der Gedanke auf, wo der Herr Jesus ihnen plötzlich sagt, weil ihr als auserwähltes Volk verstockt sind, kann es auch sein, dass Gott sich zu den Heiden wendet und nicht nur zu dem auserwählten Volk. Jetzt kommt das, Vers 8, der 20. Da, das heißt, in dem Moment, wie der Herr Jesus die Möglichkeit aufzeigt, dass auch Gott gnädig zu den Heiden sein könnte, passiert. Jetzt heißt es, da, in dem Moment, wurden alle voll Zorn in der Synagoge, als sie solches hörten. Dass der Herr Jesus der Messias ist, das hat niemand aufgeregt. Aber dass das Heil, die Errettung oder die Gnade Gottes zu Heiden gehen könnte, zu Nichtjuden, das hat die unwahrscheinlich erbost. Es geht so weit, das heißt dann, sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Das ist also der fürchterliche Gedanke. Israel wurde so erbost, wenn jemand äußerte, dass eventuell Gott mit den Heiden praktisch sein Werk tun würde, dass Gott gnädig wäre zu den Heiden, dass sie sogar vor einem Mord nicht zurückgeschreckt haben. So fanatisch war das Israel zur Zeit Jesu, dass sie glaubten, nur der lebendige Gott ist nur für die Juden, nur für Israel, für niemand anders. Die nächste Stelle, die das belegt, in Apostelgeschichte 22, 21. Hier ist Paulus auf den Stufen des Tempels. Passiert was Ähnliches. Paulus beginnt hier, sich zu verteidigen. Vers 1, ihr Männer, Brüder, also ihr Juden. Er zeigt ihnen vom väterlichen Gesetz her, dann zeigt er ihnen, dass der Herr Jesus sich ihm geoffenbart hat, dass der Herr Jesus der Messias ist, dass durch den Herr Jesus Vergebung der Sünden kommt. Er bringt ihnen die ganze Heilsbotschaft, das ganze Evangelium. Und das Interessante ist, die Juden rebellieren nicht. Kein Widerstand. Sondern der Widerstand setzt wieder genau wie beim Herrn Jesus an der Stelle ein, als Paulus nämlich in Vers 21 sagt, und er, das heißt der Herr Jesus, sprach zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Das heißt, das macht der Paulus gleich wie der Herr Jesus. Er verkündigt ihnen Jesus Christus als den Erlöser, sagt aber am Schluss, dass das Heil, die Errettung, auch zu den Heiden, zu den Nichtjuden gehen wird. Und jetzt heißt es Vers 22, sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Wort, genau bis zu derer Aussage, dass die Heiden eventuell gerettet werden können. Da erhoben sie ihre Stimme und sprachen, hinweg mit solchem von der Erde, es ziemt sich nicht, dass er am Leben blieb. Genau der gleiche Vorgang. Man sieht also hier, dass Israel so fanatisch war, wenn es darum ging, dass sie ihren Gott, in Anführungszeichen, für sich allein behalten durften, dass sie sogar zweimal vor einem Mord nicht zurückschrecken. So fanatisch war Israel. Das heißt, Israel war völlig überzeugt, dass nur sie das auserwählte Volk sind, dass Errettung nur über sie geht. Das heißt, dass jemand Proselyt werden müsste, also Judegenosse. Und alles andere wurde nicht akzeptiert. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Das ist ganz wichtig für die Zungenrede nachher. Und es steht nämlich in Jesaja 28, Vers 11, das ist eine Zentralstelle, deren wir begegnen werden im 1. Korinther 14, Jesaja 28, 11, hier heißt es, ich will zu diesem Volk, das heißt zu Israel, mit stammelnden Lippen und in fremder Sprache reden. Hier ist also ganz klare Aussage, die Zungenrede ist ein Zeichen für Israel. Hier steht es ausdrücklich, er wird zu diesem Volk mit dieser stammelnden Sprache reden. Und zwar, hier steht in manchen deutschen Übersetzungen Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung. Die Elberfelder hat übersetzt, Savlatzav Kavlakav, Savlakav Kavlakav. Das heißt, hier wird die Zungenrede nachgeahmt. Im Alten Testament wird die Zungenrede nachgemacht. Und jetzt erklärt er, diese Zungenrede wird kommen, wird auftreten und ist ein Zeichen für dieses Volk, für Israel. Dieses Volk geht's. Das ist schon mal eine ganz klare Tatsache. Der Jude glaubte nicht, dass der Heide das Heil bekommt. Und die Zungenrede ist ein Zeichen für Israel. Wir sehen nachher im Gesamtzusammenhang, wie das sich zusammensetzt. Und das sind ein paar Dinge zu beachten. Zum Beispiel, wenn Zungenrede mit Israel zu tun hat, dann muss ich sehen, wo steht das Hauptkapitel über Zungenrede. Und das ist ohne Frage Korintherbrief. Jetzt muss ich fragen, was war Korinth für eine Gemeinde? Also ich setze jetzt schon das Wissen von heute Morgen voraus und gehe schon ein bisschen in die heilsgeschichtliche Sicht der Bibel hinein, dass wir die Bibel mit Hinterfragung lesen. Wo steht das? Steht in den Lehrbriefen. An wen ist es geschrieben? Wann hat sich die Zungenrede ereignet?
Ich denke, wir sind uns einig, sie hat sich ereignet circa 56 nach Christus, das ist die Zeit des Korintherbriefes, zur Zeit der Apostel. Gehört also voll in die Zeichenzeit der Apostel hinein. Und dieser Korintherbrief ist geschrieben an eine Gemeinde und das steht in einem wichtigen Zusammenhang mit der ganzen Thematik in 1. Korinther 16, 8 und 9. Nehmen wir Apostelgeschichte, das ist vielleicht besser. Und zwar Apostelgeschichte 18. Ich hoffe, dass es geklingelt hat. Danach schied Paulus von Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem samt seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden aus Rom weichen sollen. Zu diesen ging er, und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Jetzt wird beschrieben, diese Gemeinde wird gegründet im Zusammenhang mit einem Synagogenvorsteher. Die Korinther Gemeinde war eine judenchristliche Gemeinde. Das ist schon mal ganz wichtig. Es war keine klassische Heidegemeinde, sondern sie wird hier, es geht darum, um Crispus, den Synagogenvorsteher, der gläubig wird mit seinem ganzen Hause. Das heißt, einer der Leiter, einer der Ältesten der Synagoge, ist der Kern dieser Gemeinde. Es war eine durch und durch judenchristliche Gemeinde, natürlich vermischt mit Heiden. Aber die Gründung war judenchristlich. Es geht jetzt darum, in Korinth tritt Zungenrede massiv auf als Zeichen. Dann ist es wichtig zu wissen, es ist ein Zeichen für Israel und die Gemeinde ist eine judenchristliche Gemeinde. Das ist ganz wesentlich vom Sinn her, was sich dann nachher zeigt. Und die Bibel sagt jetzt ganz deutlich und ganz eindeutig in 1. Korinther 14, 21, das ist die Parallelstelle zu Jesaja 28, 11, sagt die Bibel eindeutig, im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Zungen und mit fremden Lippen zu diesem Volke reden, aber auch so werden sie mich nicht hören, spricht der Herr. Das heißt, die Zungenrede war absolut ein Zeichen für Israel. Die Bibel sagt, und trotzdem werden sie nicht hören. Sagt uns Gott über sein Volk, sie werden nicht hören. Aber hier haben wir ganz klare Aussage. Zungenrede ist ein Zeichen für Israel. Er hat eine Botschaft an Israel. Das ist der wesentliche Kern dieser Aussage. Mit dem Korintherbrief, im Herz der Zungenrede, Korinther 14. Das heißt, wir müssen das beachten. Jetzt glaubte ein Jude absolut nicht, dass ein Heide gerettet wird. Wir stoßen auf diese Tatsache in der Apostelgeschichte, in Kapitel 10. Hier bekehrt sich der erste wirkliche Heide. Und zwar der Kämmerer aus dem Morgenland war ein Proselyt, ein Judegenosse. Er war kein echter Heide. Aber hier ist Cornelius und seine jüdische Schar, das sind Heiden, wirkliche Heiden. Und bei ihnen passiert es jetzt, Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, erstaunten, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Das heißt, bis Apostelgeschichte Kapitel 10 war es für die Judenchristen, für die Gläubigen aus Israel im höchsten Grade verwunderlich, dass Heiden den Heiligen Geist bekämen, dass sie gerettet werden. Hier heißt ausdrücklich, sie erstaunten, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen würde. Es war also das Erstaunliche. Auch die gläubigen Juden, die Urgemeinde, wussten nicht, dass das Heil zu den Heiden geht. Sie hat es nicht in letzter Tiefe begriffen, sind hier noch vollkommen erstaunt. Jetzt kommt eine ganz schwerwiegende Aussage. Denn, wie erkennen sie, dass das Heil zu den Heiden geht? Wie erkennen sie, dass diese wiedergeboren sind? Denn, sie hörten sie in Zungen reden und Gott hochpreisen. Das heißt, die Juden haben erkannt, die gläubigen Juden, aufgrund der Zungenrede, dass jetzt Gott die Heide angenommen hat. Sie haben akzeptiert, jetzt sind sie gerettet. Also die Zungenrede hat dem Jude ganz klar gezeigt, der Heide wird gerettet. Kapitel 11, Apostelgeschichte. Als Petrus zurückkommt, dann gehen seine Brüder auf ihn los. Das heißt in Vers 2, und machten ihm Vorwürfe, die aus der Beschneidung. Jetzt rechtfertigt er sich. Ab Vers 13. Sende nach Joppe und lass Simon, der Petrus zubenannt wird, holen. Der wird Worte zu dir reden, durch welche du gerettet werdet, wirst du und dein ganzes Haus. Es geht also um eine Rettung. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, auf die Heiden, gleich wie auf uns am Anfang, also der gleiche Vorgang wie Pfingsten, genau dasselbe. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich, dass ich Gott hätte wehren können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Welche ungeheure Aussage. Als Petrus zurückkommt in seine Heimatgemeinde und ihnen verkündigt, hier haben sich ein paar Heiden bekehrt, dann freuen sich die Judenchristen nicht. Sondern sie packen ihn und machen ihm Vorwürfe und sagen, wie konntest du zu Unbeschnittenen gehen? Und dann beginnt der Petrus zu argumentieren. Er sagt drum, dass der Heilige Geist gleich auf sie fiel wie am Anfang. Und man sieht hier eindeutig, dass Pfingsten eine Wiedergeburt war, weil er sagt, und es war eine Errettung. Also zeigt er ihnen, sagt, sie haben dasselbe Erlebnis wie Pfingsten, also Wiedergeburt. Es heißt hier, er gab ihnen die gleiche Gabe. Das steht im griechischen Wort, das heißt Ison. Das Wort meint deckungsgleich. Das kommt aus der Mathematik, aus dem gleichschenkligen Dreieck. Also eine völlig deckungsgleiche Gabe, nämlich Wiedergeburt. Und gleichzeitig sagt er, als er das sah, ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Hier haben wir jetzt einen Beweis. Hier haben wir den ganz klaren Beweis. A, ein Jude glaubte nicht, dass ein Heide gerettet wird. Selbst ein bekehrter Jude. B, es ist der Beweis, dass Apostelgeschichte 2, das Pfingsten, wo das Zungenrede aufbrach, und Apostelgeschichte 10 genau derselbe Vorgang ist. Es ist derselbe Vorgang. Es ist der Wiedergeburt mit Zeichen. Und dann heißt es hier, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich, dass ich Gott hätte wehren können? Das heißt, als sie aber das hörten, beruhigten sie sich. Das heißt, sie waren schon wieder in Aufregung. Erregt bei dem Gedanke, dass ein Heide gerettet wird. Und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Das heißt nichts anderes, ja dann können ja die Heiden auch gerettet werden. Wenn ich natürlich jetzt meine Bibel lese und das alles nicht weiß, sie nie studiert habe, dann gehe ich natürlich hier unvoreingenommen an den Text ran und sage, guck her, auf die Gläubigen fällt dauernd der Heilige Geist und das ist normal. Und genau das meint die Bibel nicht. Sondern sie zeigt hier, hier ist ein Zungenreden geschehen in Apostelgeschichte 10, das hat ihren Grund. Das hat den Grund in der Stellung Israels, weil Israel ein radikaler Gegner der Heiden war. Und Gott zeigt Israel durch diese Zungenrede, durch diese Wiedergeburt, durch diese Geistesausgießung, dass der Heide auch gerettet wird. Das ist der Grund, das ist der tiefste Sinn dieser Zungenrede. Und Gott sagt noch in Korinther 14, die Zungenrede ist ein Zeichen für die Juden, für Israel. In Jesaja 28 steht, es ist ein Zeichen für die Juden. In dem 1. Mose steht, es ist eine Fremdsprache. Es ist also gar nichts Mystisches, was völlig Normales. Wenn wir das wissen als Gläubige, diese Grundvoraussetzung ist hier jetzt gegeben, dann sieht man eindeutig, dass Zungenrede, die Zungenrede war ein Zeichen an Israel, ein absolutes Zeichen. Es geht um die Juden. Und es wundert dann sicher niemand mehr, wenn in Apostelgeschichte 2 geschrieben steht, über Pfingsten, nämlich Vers 5, es wohnten zu Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Es waren die Juden. Und als Zungenrede sich das erste Mal äußert, sind Juden da. Keine Heiden. Die sind zwar alle aus Kappadokien, aus Phrygien, aus Pamphylien. Das heißt, diese Juden sind echte Juden, die wohnen unter den Heiden. Und jetzt beginnt der Heilige Geist und lässt die Zungenrede so erklingen, dass die Zungenrede diese Sprache spricht. Und dann hört sie in ihrer Muttersprache die Botschaft. Ist aber nur ein Zeichen, weil in dem Moment, wie Petrus zu predigen beginnt, Vers 14, hört die Zungenrede auf. Schon mal ganz wichtig für den Zusammenhang. Es war hier ein Zeichen für Israel, aber keine Anrede. Gott wollte ihnen nicht predigen durch die Zungenrede, sondern hat ihnen ein Zeichen gegeben. Und dann heißt, da trat Petrus mit den Elfen auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr jüdischen Männer und alle, die ihr zu Jerusalem wohnen. Das heißt, wenn gepredigt wird, wird nicht in Zunge geredet. Zungenrede ist keine Anrede an Menschen. Gott gibt durch Zungenrede keine Botschaft an Menschen weiter. Das ist schon mal ein Grundirrtum. In der Pfingstbewegung wird dauernd in Zunge geredet und dann wird es übersetzt ins Deutsche. Und dann kommt Folgendes raus. Mein Kind, mein Sohn, mach dieses, mach jenes. Kommt eine ganz konkrete Botschaft. Mit dieser Zungenrede wird in der Regel ein Mensch oder eine Gemeinde angeredet, wenn sie übersetzt wird. Und der Leib in der Zungenrede Menschen anredet, dann ist sie falsch. Weil Korinther 14, wiederum das große Kapitel über Zungenrede, sagt jetzt Vers 2, wer in Zungen redet, redet nicht für Menschen, sondern zu Gott. Das heißt, die Zungenrede ist immer an Gott gerichtet gewesen. War immer genau das, was in Apostelgeschichte 2 geschrieben steht. Es war ein Beten des Geistes unter Einwirkung des Heiligen Geistes zu Gott. Und weil das hörbar war oder durch die Auslegung übersetzt wurde, konnten alle anderen mithören und wurde erbaut. Aber es war niemals eine Botschaft an Menschen. Der Gedanke kennt die Bibel überhaupt nicht. Sondern als Petrus eine Botschaft an die Menschen abgibt, eine konkrete Botschaft, dann geht er hin und predigt. Das heißt, Zungen sind ein Zeichen. Es gibt allerdings die Gabe auch im Einsatz, wo sie nachher Geheimnisse offenbart, auf die gleiche Art und Weise. Aber es ist keine direkte Anrede im Sinn von, dass man jemand auffordert, etwas zu tun. Sondern Zungenrede hatte zwei Aufgaben. Entweder die Zeichenfunktion oder die zweite Funktion, die Offenbarungsfunktion. Und dann war es wieder keine Anrede, sondern nur eine Enthüllung von Geheimnissen. Aber es war kein Instrument, um Menschen anzureden. Es war ein Instrument, um Menschen etwas mitzuteilen. Aber nicht um zum Beispiel zu sagen, mein Sohn, mein Kind, jetzt rede ich, Jesus, zu dir, tu bitte dies und das. So ist es nämlich üblich in der Pfingstbewegung. Das ist ein völlig irrer Gedanke von der Bibel her. Ich kenne die Bibel überhaupt nicht. Ich war ja 11 Jahre in der Pfingst- und charismatischen Bewegung und ich habe bis auf einen einzigen Fall, und das war einer, der das erste Mal gemacht hat, der das nicht wusste, habe ich nur Zungenreden übersetzt gehört, die Menschen angeredet haben. Ich habe nie eine Zungenrede gehört, die dem biblischen Muster entsprach. Und das ist ganz wichtig, das zu wissen. Zungenrede teilt dem Volk Israel etwas mit. Und Zungenrede war eine geheimnisvolle Sprache, die, wenn sie übersetzt wurde, ein Geheimnis preisgab, war aber nie eine direkte Botschaft, eine direkte Anrede. Dass Gott sagte, durch die Zungenrede sage ich der Gemeinde zum Beispiel, verlegt euer Gemeindehaus. Undenkbar. Sondern die Zungenrede hat was geoffenbart, das sehen wir nachher. Das ist nämlich das zweite Funktionsmodell, das man sieht in der Bibel. Das heißt, die zweite Linie, die erste Linie ist ein Zeichen für Israel und die zweite Linie ist eine Offenbarungsgabe. Steht auch wieder in Korinther 14, Vers 2. Hier heißt es, wer in Zunge redet, redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Niemand vernimmt es, im Geiste aber redet er Geheimnisse. Das heißt, die Zungenrede, wenn die übersetzt wurde, da war es ein Geheimnis vorher. Es war eine geheimnisvolle Sache, die Gott mitteilte. Nicht in der Anrede, sondern die er einfach enthüllt hat. Man könnte sagen, es war eine Offenbarungsgabe. Ich möchte mal versuchen zu beschreiben, wie das geht. Aber zuerst noch Epheser 3, Vers 5 und folgende. Da zeigt uns der Paulus, wie es ging mit dem Geheimnis Jesu Christi. Er sagt hier von dem Geheimnis Christi, welches in früheren Geschlechtern den Menschenkindern nicht kundgetan wurde, wie es jetzt, das heißt der Zeit der Apostel, Heilsgeschichte, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste geoffenbart worden ist. Das heißt, in dem Moment, wenn Zungenrede oder Weissagung oder solche Offenbarungsdinge geschah, dann hat das ein Apostel oder einer der Mitarbeiter, der zur Apostelzeit gelebt hatte, der die Gabe hatte, hat die Gabe betätigt. Und in dem Moment wurde ein Geheimnis geoffenbart. Nochmals der Unterschied. Keine Menschen angeredet und Aufträge erteilt, sondern es wurde Geheimnis geoffenbart. Und jetzt kommt das große Geheimnis. Ich denke, jeder Bibelleser kennt es inzwischen. Hier ist nämlich die Brücke zu der Zeichenfunktion. Das große Geheimnis, das der Paulus hier uns schreibt. Das Geheimnis Christi, das frühere Geschlechter und Menschenkinder nicht wussten. Jetzt haben es die Apostel, jetzt haben es die Propheten. Und jetzt, was ist das Geheimnis? Und jetzt sind die meisten enttäuscht, wenn man weiterliest, weil das weiß jeder heute. Da heißt es nämlich, dass die Heiden Miterben sind. Das war das Geheimnis, dass die Heiden auch gerettet werden. Das war alles. Das war das große Geheimnis, das geoffenbart wurde. Das Zeichen selber hat aufgezeigt für Israel, dass die Heide mitgerettet wurde und wenn die Zungenrede übersetzt wurde, dann hat es sich um diese Geheimnisse gedreht, dass die Heiden auch gerettet werden. Das war der Sinn der Zungenrede. Also ein doppeltes Zeichen für Israel. Einmal rein von der Sprachfunktion her, im Zweiten von der Offenbarung her. Alles auf Israel gerichtet. Damit die Heide gar nichts zu tun. Die Heide sind hier der Dritte im Bunde, die einfach das Objekt waren, um das es ging. Wie wir jetzt sehen, in 2. Petrus 3, Vers 2. Immer der gleiche Gedanke. Damit ihr der Worte gedenket, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was der Herr und Retter euch durch die Apostel aufgetragen hat. Immer der gleiche Gedanke. Die Botschaft aus der Bibel. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Teile des Epheserbriefes, was Paulus hier niederschreibt, dass die Heiden Miterben sind, dass das aus der Zungenrede, aus der Übersetzte stammte. Das heißt, die Apostel und die Propheten hatten die Geheimnisse Gottes. Sie haben sie geoffenbart. Und mit das größte Geheimnis Gottes, das es gab, war, dass ein Heide gerettet wird. Und um dieses wunderbare Geheimnis, dass wir alle, wir Europäer und auch Amerikaner, die zum Westen gehören, zu den Nichtjuden, dass wir erlöst werden können, dass der Heiland auch von uns Menschen praktisch zum Glauben bringt, das alles war ein Geheimnis. Das wusste ein Jude nicht. Er glaubte das auch nicht. Und das war das große Geheimnis. Und da zielt die Zungenrede drauf, von der ersten bis zur letzten Seite in der Bibel. Jetzt müssen wir das beweisen. Ganz wichtig ist vom Sinn der Zungenrede her, wir haben vorher gelesen, es war ein Geheimnis. Das Geheimnis Christi. Epheser 3. Es wurde das Geheimnis des Christus geoffenbart. Kolosser 1, 25. Nun freue ich mich, ich lese ab 24, nun freue ich mich in den Leiden für euch und erdulde stellvertretend an meinem Fleisch, was noch fehlte, an den Trübsalen Christi für seinen Leib. Welches ist die Gemeinde, deren Diener ich geworden bin, gemäß dem Verwalteramt Gottes, das mir für euch gegeben worden ist, dass ich das Wort Gottes auf sein Vollmaß bringen soll, nämlich das Geheimnis, das vor den Zeitaltern und Geschlechtern verborgen war, nun aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern sei, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, das Geheimnis Jesu Christi war nichts anderes als das Geheimnis, dass der Heilige Geist nämlich Wohnung macht im Herzen, dass der Herr Jesus in unsere Herzen kommt und dass gleichzeitig diese Rettungstat Gottes nicht nur die Juden betrifft, sondern auch die Heiden. Das war das große Geheimnis. Jetzt sagt der Paulus, er wurde von Gott ausersehen, dieses Geheimnis praktisch zu vollenden. Er hat das Geheimnis geoffenbart. Niemand anders. Mit dem Dunst des Paulus ist das Geheimnis des Christus abgeschlossen. Das heißt, vom Charakter der Offenbarungsgabe her gibt es heute nichts mehr zu offenbaren. Weil alles geoffenbart ist, nämlich hier in der Schrift, ist alles drin. Wurde niedergeschrieben durch die Apostel. Das heißt, den Charakter, den es hatte zur Zeit der Urgemeinde, dass man den Juden mitteilen musste, dass Heide gerettet werden, dass der Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass das die große Botschaft wäre, ist heute kein Thema mehr, ist alles geoffenbart, ist alles drin. Wenn man Konkordanz nimmt, griechische Konkordanz, und sucht das Wort Mysterion, das heißt Geheimnis, dann findet man was Hochinteressantes. Das Wort Geheimnis steht im ganzen Neuen Testament nur in zwei Zusammenhängen. Es betrifft entweder Jesus Christus selber, die Errettung, oder den Glauben. Das heißt, den, der errettet wird, den Erretter und das Verhältnis zu ihm, den Glauben. Das alles wird mit Geheimnis beziffert. Und dann gibt es nur noch ein zweites Geheimnis in der Bibel, das ist der Gegenpol. Das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das Geheimnis der Hure Babylon, der falsche Gemeinde und das Geheimnis des Antichristen. Also der falsche Christus, seine falsche Kirche und der falsche Glaube. Die steht gegenüber als Geheimnisse. Wenn aber Bibel vom Geheimnis Christi redet, dann meint sie nicht irgendwelche besondere Geheimnisse, die die Gemeinde betreffen, sondern die grundsätzliche Geheimnisse Jesu Christi, dass die Heiden gerettet werden, dass letztendlich durch die Innewohnung Jesu Christi, durch Wiedergeburt Menschen gerettet werden. Das war das große Geheimnis. Und Paulus sagt ganz klar für sich, er ist von Gott dazu ausersehen, dieses Geheimnis zu offenbaren. Er hat es gebracht. Damit ist schon mal ganz klar von der Bibel her, dieses Geheimnis ist heute kein Geheimnis mehr. Es ist geoffenbart. Jeder Bibelleser weiß es. Insofern hat zumindest die Zungenrede ihre Aufgabe als Offenbarungsgabe, um dieses Geheimnis zu offenbaren, verloren. Es muss heute niemand mehr in Zungen reden, dass ich erkenne als Jude, dass ein Heide gerettet wird. Wenn er die Bibel aufschlägt, steht schwarz auf weiß da. Ist kein Geheimnis. Ist weltweit bekannt. Also hat zumindest die Zungenrede hier keine Aufgabe mehr. Und spätestens, als Apostelgeschichte 13,44 geschieht, sagt Paulus, und am folgenden Sabbat versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Da sprachen Paulus und Barnabas freimütig, euch, nämlich Israel, musste das Wort Gottes zuerst gepredigt werden. Da ihr es aber jetzt von euch stoßet und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Das heißt, Israel achtet sich des ewigen Lebens nicht für würdig, und darum sagt Paulus, jetzt gehe ich zu den Heiden. Und dieser Prozess, der wird abgeschlossen, nochmals in Apostelgeschichte 4, 28. Sagt Paulus, das Schlusswort, Vers 24. Und die einen ließen sich von dem überzeugen, was er sagte, die anderen aber blieben ungläubig. Und da sie sich nicht einigen konnten, trennten sie sich, nachdem Paulus den Ausspruch getan hatte. Wie trefflich hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern geredet, als er sprach: Gehe hin zu diesem Volke, mit Israel, und sprich, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, mit den Ohren werden sie schwer hören, und ihre Augen haben sie zugeschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sie sich bekehren, dass ich sie heile. So sei ich nun kund, Paulus der Schlusssatz, dass den Heiden dieses Heil Gottes gesandt ist, sie werden hören. Also nochmal eine ganz klare Aussage. Paulus sagt zum Schluss der Apostelgeschichte nochmal eindeutig, Israel, das Heil geht von dir weg, geht hin zu den Heiden. Jeder, der sich jetzt in der Kirchengeschichte auskennt, der weiß, dass 70 nach Christus der Aufstand der Juden gegen Rom war und dass dort der Tempel zerstört wurde, 70 nach Christus. Das war der erste Schlag. Der zweite Schlag war, wenn ich es richtig weiß, 132 nach Christus. Der zweite Aufstand Roms gegen Rom. Und zwar unter Bar Kochba und unter Akiba. Bar Kochba war der falsche Messias und der Akiba war der falsche Prophet der Juden damals. Es wurde Aufstand gegen Rom gemacht. Damals wurde Jerusalem am Erdboden gleich gemacht und dann wurde ein römischer Tempel auf den Tempelplatz gestellt. Die Juden wurden zerstreut in alle Winde. Jetzt ist das ganz wesentlich fürs Zungenreden. Wenn das Zungenrede ein Zeichen war für die Juden als auserwähltes Volk, wenn es um eine Rettung ging, und wenn die Zungenrede ein Zeichen war, dass die Heide auch gerettet werden, wenn dann alle diese Geheimnisse in der Bibel niedergeschrieben sind und gleichzeitig das Volk Israel zerstreut ist in alle Winde und das Heil zu den Heiden ging, das weiß jeder, das ist kein Geheimnis mehr, und dieser Vorgang abgeschlossen ist, dann hat rein, wenn wir untersuchungstechnisch die Bibel studieren, dann hat praktisch die Zungenrede ihre zwei einzigen Aufgaben absolut verloren. Es gibt noch eine Stelle, wo es darum geht, wo Paulus sagt, wer in Zunge redet, der baut sich selbst. Das wird immer wieder angeführt. Aber das steht da nicht. Sondern steht was anderes. Paulus beliebt es manchmal, in Ketten zu reden. Paulus kann seitenweise schreiben, was passiert wäre, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist. Und dann wechselt er schlagartig und sagt, aber er ist auferstanden. Da kommt wieder eine Liste, wo er das genau auflistet. Und das Problem ist, Paulus beginnt die Korinther 14 bei der Bibelstelle eine Auflistung. Das ist wieder eine Listeform. Er sagt praktisch, was alles die Gemeinde erbaut. Und sagt dann als negativ praktisch, aber Zungenrede erbaut dich selbst. Das heißt, es ist nicht gemeinnützig gewesen, wenn man die Gabe in dem Sinne praktiziert hat. Und die Bibel kennt auch den Gedanken, dass Zungenrede erbaut, in die späteren Schriften nirgends mehr. Das ist die einzige Erwähnung. Wenn man den Text genau liest, sieht man, dass es so gemeint war. Aber die anderen zwei Aufgaben der Zungenrede, Israel zu bezeugen, dass die Heiden das Heil bekommen, das steht als Pfeiler in der Bibel drin. Das ist eine ganz große zentrale Wahrheit. Das würde heißen, ich möchte es nachher noch direkt beweisen, das Geheimnis des Leibes Jesu Christi ist enthüllt in der Bibel. Es gibt kein Geheimnis mehr zu offenbaren. Die Juden sind zerstreut in alle Winde. Gott hat kein Zeichen mehr an sie. Er holt sie erst zurück im tausendjährigen Reich, wenn der Herr Jesus zurückkommt auf der Ölberg. Dann nimmt er ganz Israel an. Das heißt, beide Aufgaben der Zungenrede, die Zeichenfunktion und die Offenbarungsfunktion, sind erledigt, sind vorbei. Es gibt von der Bibel her keine Aufgabe mehr für Zungenreden. Und aufgrund von dieser Tatsache müsste die Bibel lehren, dass das Zungenreden spätestens, wenn diese Dinge geschehen, aufhört. Und zwar absolut, endgültig aufhört. Das würde bedeuten, dass es heute keine Zungenrede mehr gibt, die echt ist, weil es keine Offenbarung mehr gibt und weil wir Israel nichts mehr bezeugen müssen. Das heißt, jede Zungenrede, die dann heute auftaucht unter dieser Voraussetzung, wäre eine Fälschung. Und damit wäre das Problem der charismatischen Bewegung, für den der biblisch fundamental von der Heilsgeschichte hervorgeht, demaskiert. Hiermit habe ich die Verführung aus 2. Thessalonicher 2 vor mir und keine, ich sage es mal vorsichtig, große Erweckung, sondern ich habe die Verführung der Endzeit vor mir mit falschen Geistesgaben. Korinther 13, Vers 8, ist wieder so eine Listerform von Paulus. Die Liebe hört nimmer auf, wo doch die Prophezeiungen ein Ende haben werden, die Zungenrede aufhören wird und die Erkenntnis aufgehoben werden soll, denn wir erkennen stückweise, wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk abgetan. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Wir sehen jetzt, das war ungefähr 30 Jahre nach der Auferstehung Jesu Christi, wir sehen jetzt durch einen Spiegel wie im Rätsel, dann, das heißt später, aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Dieser Text ist nichts anderes wie eine Zusammenfassung. Also ich behaupte von der Aufgabestellung der Zungenrede, dass es heute keine Zungenrede geben kann, weil nichts mehr zu offenbaren ist. Es ist vorbei, ist alles geoffenbart in der Schrift. Und es gibt kein Zeichen mehr zu tun für Israel. Israel ist vom Abstellgleis heilsgeschichtlich, bis der Herr Jesus ganz Israel errettet, laut Zacharia 14, Vers 5 und folgende. Das heißt, ich habe jetzt hier die Situation, wo die Bibel das nochmals aufgreift. Es geht hier letztendlich um Offenbarungen. Sie redet hier von Prophezeiungen, von Weissagung. Sie redet von Zungenrede und sie redet von Erkenntnis. Und hier ist ein großes Problem. Das Wort, das hier geschrieben steht, mit Erkenntnis, heißt leider nicht Erkenntnis. Und das Problem stellt sich in allen deutschen Bibeln. Ich kenne keine Bibel, die das Wort konkordant übersetzt hat. Dass sie immer darauf achtet, ob es Erkenntnis heißt oder das andere Wort. Es gibt zwei Worte im Griechischen. Das eine Wort heißt Epignosis. Das ist eigentlich ein völliges Erkennen, eine Vollerkenntnis. Und das andere heißt Gnosis, da fällt das Epi. Und Gnosis ist lediglich eine Wissensvermittlung. Und immer wenn in der Bibel das Wort Gnosis steht, Wissensvermittlung, dann könnte man genauso gut übersetzen, Wissen, ein normales Erkennen, also ein zur Kenntnis nehmen. Wohingegen, wenn Epignosis steht, dann meint man ein vollständiges mit dem Herzen erfassen. Und hier, ich habe das in meiner Bibel einfach gekennzeichnet, indem ich immer, wenn Kenntnis oder Erkenntnis kam, Gnosis oder Epignosis, ich habe bei Gnosis, wenn es nur Erkennen war, ein zur Kenntnis nehmen, dann habe ich es eingeklammert, das ER, dass nur noch Kenntnis übrig bleibt. Und hier steht so ein Wort, hier steht Gnosis. Es geht hier nicht um die Erkenntnis, die jeder von uns hat, wenn er Bibel liest. Das ist ganz wichtig. Wenn ich Bibel lese, habe ich Epignosis und nicht Gnosis. Das heißt, es ging bei dieser Erkenntnis um eine direkte Offenbarung, um eine direkte Wissensvermittlung von Gott, eine Direktoffenbarung, wo Gott etwas anzeigte. Es war eine dieser Offenbarungsgaben, die die Apostel besaßen. Jetzt sagt hier Bibel einfältig und einfach, Prophezeiungen, Zungenrede und diese direkte Wissensvermittlung, alle drei werden aufhören. Schon mal klare Aussage. Weissagung war eine Offenbarungsgabe, Erkenntnis war eine Offenbarungsgabe und Zungenreden war eine Offenbarungsgabe. Das sind die drei Offenbarungsgaben aus dem Katalog der Geistesgaben. Jetzt sagt hier Paulus ganz klar, alle drei werden aufgehoben werden, hören auf. Er sagt dann, wir erkennen, steht hier auch nicht, hier steht auch wieder nur, wir kennen oder wir wissen stückweise. Das Wort, das für stückweise geschrieben steht, das hat uns der Luther eingebrockt. Der Reformator Martin Luther hat es leider mit Stückwerk übersetzt. Warum, weiß ich nicht. Es steht hier nicht Stückwerk. Es steht ein griechisches Wort, das heißt Ekmerus. Das heißt ein Teil des Ganzen, ein Stück. Ich gehöre in eine Bäckerei. Meine Eltern, die haben, als ich ein kleiner Junge war, haben sie Torten gemacht. Schöne, große Schwarzwälder Kirschtorten. Die war dann so dick mit Sahne beschmiert, oben. Und jetzt musste meine Mutter ja aus dieser Sahnebombe, musste sie 16 gleichmäßige Stücke herausbringen. Und da gab es ein ganz einfaches Gerät. Das war ein Ring und da waren genau 16 Stücke eingeteilt. Dann ist sie hingegangen und hat den Ring oben auf die Torte draufgedrückt, hat einmal draufgeschlagen. Hat das weggenommen und dann war auf dieser Torte waren exakt 16 Einzelstücke eingezeichnet. Man durfte nur noch das Messer nehmen, durchschneiden, fertig. Und so ein Einzelring, das ist Ekmerus. Das ist ein Teil des Ganzen. Und die gesamte Offenbarung Gottes bestand aus lauter solchen Einzelteilen. Jeder Einzelteil, jede Einzelweissagung, jede Einzelzungenrede, jede Einzelerkenntnis war vom Heiligen Geist übernatürlich zur Zeit der Apostel gewirkt. Jede in sich war perfekt und nicht Stückwerk. Man versucht uns ja weiß zu machen, dass diese Weissagungen ruhig falsch sein können, weil sie alle Stückwerk sind. Jetzt sagt hier die Bibel, praktisch der Paulus, er selber hat nur Stückwerkerkenntnis. Das heißt nicht, dass seine Erkenntnis mangelhaft war, sondern er sagt, Gott hat mir nur einen Teil des Ganzen gegeben. Ich erkenne nur stückweise. Ich bekomme auch nur einen Teil. Der Petrus bekommt einen Teil, der Jakobus einen Teil. Jetzt sagt er ganz einfach, wir erkennen stückweise, jeder hat ein Stück. Wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk abgetan. Das heißt, dann hört das Stückwerk auf, dann hören diese einzelnen Gaben auf, wenn das Vollkommene da ist. Jetzt kommt ein schwieriges Wort. Das Vollkommene wird uns immer wieder erzählt, wer die Wiederkunft Jesu Christi. Wer braucht nicht einmal Griechisch zu lernen, sondern wer eine normale Konkordanz nimmt, zum Beispiel Konkordante Wiedergabe, irgendetwas, das urtext genau vorgeht oder dabar. Und hier untersucht, der sieht, dass das Wort Teleios, das Vollkommene, sich niemals auf die Wiederkunft Jesu Christi bezieht. Niemals, an keiner Stelle. Ich habe in dem Manuskript, in dem Schlüssel, habe ich eine Liste drin, wo das Wort vorkommt. Da kann jeder nochmals nachstudieren, zu Hause, wie das Wort benutzt wird im Kanon der Heiligen Schrift. Teleios ist ein ganz seltsames Wort. Ich habe es in meiner Bibel abgeändert. Teleios heißt selten das Vollkommene. Sondern Teleios war zum Beispiel das Wort für ausgereift oder für erwachsen. Man könnte hier auch übersetzen. Die Erkenntnis wird aufgehoben, die Weissagung wird aufgehoben, und zwar, wenn die ausgereifte Offenbarung Gottes da ist. Wenn das Ganze da ist, wenn alle Offenbarungen zusammen sind, dann hören die Einzelstücke auf. Das heißt, dann wird keiner mehr auftreten und sagen, wie Kenneth Hagin, so spricht der Herr, im Sinne von, was jetzt gesprochen wird, ist gleichbedeutend mit dem geschriebenen Wort Gottes. Gibt es nicht mehr. Ist dann vorbei. Und darum lehrt die Bibel, hier das Vollkommene ist letztendlich das Fertige, das Ausgereifte. Wenn alles da ist, wenn alle Offenbarungen zusammen sind, wie bei so einer Torte, wenn alles beieinander ist, dann hören die einzelnen Stückchen, die einzelnen Offenbarungen auf. Und dann hören drei Geistesgaben auf. Zungenrede, Prophetie und diese direkte Offenbarung. Das ist eine böse Geschichte, die ich erzähle, aber ich erzähle sie. Es ist passiert bei Bruder Helling, wer die Kassette gehört hat. Helling war ein Pfingstprediger, der nach 30 Jahren die Pfingstbewegung verlassen hat. Da ist Folgendes passiert. Gehört damit zu der Offenbarungsgaben. Da war auf der Pfingstversammlung, plötzlich steht ein Mann auf und beginnt in der Ich-Form zu reden. Ich, Jesus, sage euch, also eine Prophetie. Und am Schluss hat er den Satz gesagt, so spricht der Herr. Und dann ging er zu Bruder Helling, der bereits Pfingstgegner war und schon wusste, dass es eine Verführung darstellt. Und er sagte dann zu ihm, Bruder Helling, wie hast du meine Weissagung empfunden? Helling wusste, dass es keine Weissagung mehr gibt. Er wusste, dass Zungenrede von Gott zurückgenommen wurde. Und dann sagte er zu dem Mann einen ganz einfachen Satz, und der hat ihn kuriert. Er sagte zu ihm, in deiner Weissagung hat genau ein Wort gefehlt. Sonst wäre sie perfekt gewesen. Er hat gesagt, ja, welches Wort hat gefehlt? Der Mann hieß Meier. Und er hat gesagt, du hast am Schluss, hast du geweissagt, so spricht der Herr. Hat der Herr Jesus gemeint. Er hat gesagt, du hast einen Fehler gemacht. Ich hätte es sagen müssen, so spricht der Herr Meier. Dann hätte es gestimmt. Genau das ist das Problem. Man sagt am Schluss einer Weissagung, so spricht der Herr. Aber der Herr spricht nicht mehr mit Weissagungen. Sondern es war einfach das, was der Mensch im Herzen hatte. Es sprach tatsächlich der Herr Meier. Er hat einfach das, was in seinem Herzen war, weitergegeben. Paulus geht dann weiter. Er sagt also, Zungenrede, Weissagung und direkte Offenbarung hört auf, hat aufgehört, gibt es nicht mehr. Und zwar in dem Moment, wie die Bibel fertig war, das Vollkommene oder das Ausgereifte, die ausgereifte Offenbarung Gottes. Und es gibt ganz wenige Kreise, die das in Frage stellen, dass Gott über die Bibel keine weiteren Offenbarungen gibt. Die Bibel ist Gottes letztes Wort. Mir sagte mal ein Prediger, das hat mir sehr geholfen, er fragte mich, warum ich meine, warum auf der Bibel vorne und hinten ein Deckel drauf wäre. Ich wusste nicht, was er meint. Er sagt, das ist ganz einfach, dass man hinten und vorne nichts hinzutut und nichts hinwegnimmt, sagt er. Hier ist die Grenze, der Deckel. Wir haben die Bibel. Die Bibel ist fertig, die Offenbarung Gottes ist geschehen. Es gibt für die Zungenrede keine Aufgabe mehr, es gibt für die Weissagung keine Aufgabe mehr und für die Erkenntnis keine Aufgabe mehr. Ist abgetan, die fertige Offenbarung Gottes liegt vor uns. Und jetzt benutzt Paulus eine Bildrede. Und die Bildrede ist das, was manchmal die Gläubige auf falsche Fährte bringt. Paulus geht jetzt hin und erklärt den Gläubigen, wie das sich verhält mit dieser Stückwerk-Offenbarung und mit dieser vollkommenen Offenbarung. Und jetzt sagt er, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Da steht nicht Kind, da steht Nepios, und das heißt Unmündiger. Das heißt, Paulus sagt nicht, das ist kindisch, sondern er sagt, es ist ein unreifes Stadium. Und was ist ein junger Mensch? Ich habe drei Kinder. Die kleinste ist 4, mittlere 9, die größte 14. Wenn man die Kinder sieht, jeder ist in einem anderen unreifes Stadium, aber sie sind alle nicht erwachsen. Und genau so meint der Paulus hier. Er sagt praktisch, diese teilweise Offenbarung ist im Verhältnis zu der vollkommenen Offenbarung des Wortes Gottes wie ein Kind, das noch nicht erwachsen ist, im Verhältnis zum ausgewachsenen, erwachsenen Menschen. Und symptomatisch ist hier, dass er sagt, als ich ein Mann wurde, ein ausgereifter Mann, das ist genau das, was das Wort Teleos bedeutet. Dann geht er weiter und sagt, wir sehen jetzt, zur Zeit der Apostel, durch einen Spiegel wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Also Paulus sagt was ganz Einfaches. Er sagt hier in Korinther 13, Zungenreden, Weissagen und diese direkte Erkenntnis waren Teile der perfekten Offenbarung Gottes. Wenn Gott die perfekte Offenbarung bringt, nämlich das Wort Gottes, nimmt er die drei zurück. Dann nimmt er die drei Offenbarungsgaben zurück. Er sagt, diese Offenbarungsgaben, die jetzt zur Zeit der Apostel da sind, sind wie ein Kinderstadium. Es ist das gleiche wie ein unreifes Kind im Vergleich zu einem Erwachsenen. Dann sagt er im zweiten Vergleich, es ist das gleiche wie ein Spiegelbild, weil im Mittelalter war oder im Altertum war die Spiegel polierte Platten aus Metall, wo man relativ undeutlich sah. Es ist wie ein undeutlicher Spiegel im Vergleich zu der körperlichen Gegenwart, wenn du jemanden von Angesicht zu Angesicht siehst. Das heißt, die Rede, die hier Paulus bringt, sind Vergleiche, ganz einfache Vergleiche. Und er sagt praktisch, wenn du jemanden von Angesicht zu Angesicht siehst, brauchst du kein Spiegelbild mehr. Das ist ein Spiegel sinnlos. Wenn du ausgereift bist, dann ist das Kinderstadium endgültig vorbei. Und genauso ist hier mit der Bibel. Als das Kinderstadium der Offenbarungen Gottes durch die Apostelzeit vorbei war, dann war es vorbei, endgültig. Dann hat Gott diese drei Geistesgaben zurückgenommen. Genau das sagt die Bibel. Jetzt kann man ja noch streiten, wann wurden sie zurückgenommen. Das werden wir nachher sehen. Aber ich möchte noch einen Beweis antreten, dass von Angesicht zu Angesicht sehen nicht den Herrn Jesus sehen meint, bei der Wiederkunft. Das wird ja behauptet. Sie möchte beweisen, dass von Angesicht zu Angesicht sehen die Bibel meint. Das steht glasklar in der Bibel. Ich war selber erstaunt, dass so klar drin steht. Und zwar im 5. Mose. 5. Mose 4, Vers 6 müsste es sein. Moment, ich habe die Stelle gleich. 5. Mose 5, Vers 4. Dieses von Angesicht zu Angesicht benutzt die Bibel auch in der Art und Weise, dass sie zeigt, dass es praktisch eine Form der Wortverkündigung war. Und zwar hier heißt es, von Angesicht zu Angesicht hat der Herr aus dem Berg, aus dem Feuer heraus mit euch geredet. Das ist also die Aussage. Gott redet von Angesicht zu Angesicht mit Israel. Stimmt es? Hat Gott von Angesicht zu Angesicht mit Israel geredet? Nein, die hätte stauben müssen. Jetzt kommt die Auflösung. Jetzt sagt der Mose, ich stand zu derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch des Herrn Worte zu verkündigen. Also benutzt die Bibel den Ausdruck von Angesicht zu Angesicht eindeutig für die Tatsache, dass Wort verkündigt wird. Und damit sind wir wieder mittendrin im Korinther 13. Hier geht es letztendlich ums Wort Gottes, das Vollkommene. Und jetzt sagt praktisch der Paulus, es werden Menschen kommen, die haben mehr Wissen wie der Paulus. Weil sie eine gesamtvollständige Bibel vorliegen haben. Paulus sagt, mein Erkenntnis ist Stückwerk. Was er Erkenntnis hatte, war natürlich in letzter Tiefe. Aber es gibt Schriften, die der Paulus nie gelesen hat, weil er nicht mehr lebte, als sie geschrieben wurden. Die Offenbarung des Johannes zum Beispiel. Hat er nie gelesen, er war tot. War bereits beim Herrn im Himmel. Und hier ist einfach eine Tatsache. Die Bibel lehrt uns hier, so wie ihr Kinderstadium aufhört, wenn man erwachsen wird, so höret Teiloffenbarungen wie Zungenrede, Weissagen und Erkenntnis, höret auf, wenn es vollkommene kommt, das ausgereifte Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes vorliegt, nimmt Gott diese drei Geistesgaben zurück. Und wir haben jetzt einfach eine Tatsache. Der ganze Text in Korinther 13, Vers 8, baut folgendermaßen auf. Er sagt, drei Dinge bleiben übrig. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und drei Dinge höret auf. Zungenrede, Weissagen und Erkenntnis. Wenn es jetzt tatsächlich so wäre, wie man immer wieder sagt, dass die Zungenrede bleiben würde, bis der Herr Jesus wiederkommt, dann ist dieser Text, Korinther 13, 12 und 13, unsinnig. Weil hier ist eine ganz klare Aussage. Die Bibel sagt hier, es bleibt, nämlich bis zur Wiederkunft, Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube wird bei der Wiederkunft, bei der Entrückung, kein Glaube mehr sein. Weil die Bibel sagt ganz klar, wenn der Glaube zum Schauer wird, ist es kein Glaube mehr. Und der Hoffnung, die erfüllt wird, ist keine Hoffnung mehr. Wenn der Herr Jesus kommt zur Entrückung, wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, dann ist unsere Hoffnung erfüllt. Unser Glaube wurde zum Schauen, dann ist vorbei. Ich denke, wir sind uns einig. Glaube, Hoffnung, Liebe bleibt bis zum Schluss, bis zur Entrückung. Jetzt sagt die Bibel aber ganz ausdrücklich, vorher hört auf Zungenrede, Weissagung und Erkenntnis. Das ist eine ganz klare Aussage. Diese drei Geistesgaben hören vorher auf. Vor Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir haben jetzt festgestellt von der Bibel her, von der Aufgabe her, die Zungenrede hatte, musste sie für Israel ein Zeugnis sein. Sie musste praktisch Teile der Bibel offenbaren helfen. Das war ein Mittel zur Offenbarung der Schrift. Wenn das alles da ist, auch die Schrift, dann wird es weggenommen. Wenn man jetzt Kirchengeschichte studiert, dann sehen wir was ganz Einfaches. In der Kirchengeschichte ist es geschehen, dass zu der Zeit, wo der Kanon fertig war, sind die Geistesgaben in der Weise verschwunden. Sie tauchen dann wieder auf unter eine fürchterliche Sekte unter Montanismus. Der Montanus war ein Pfingstler, war der erste Pfingstler. Er war ein Priester der Kybele. Kybele war ein ekstatischer Fruchtbarkeitskult. Also war ein schrecklicher Kult und die haben sich in Raserei gebracht. Und dieser Montanus trat als Prophet auf, er hatte zwei Prophetinnen, Priska und Maximilla, zwei Frauen. Und die Lehre des Montanus war folgendermaßen. Wenn er stirbt, wird die Entrückung ausgelöst. Das war die Botschaft. Und er sagte von sich, dass er der Heilige Geist in Menschengestalt wäre. Und das ist das erste Auftauchen der sogenannten Zungenrede nach der Apostelzeit. Augustinus zum Beispiel schreibt ganz klar, das war ein Zeichen für die Juden, dass die Heiden das Heil bekommen. Man kann in der Kirchengeschichte dann so ab 100, 200 nach Christus verschwindet das Zungenreden vollständig aus der Kirchengeschichte und taucht nur noch auf, wenn es schwierig wird. Zum Beispiel taucht das Zungenreden auf zur Zeit Luthers, der Reformatoren. Da waren Menschen, die nannte man die Zwickauer Propheten. Und die hatten die gleichen Phänomene wie die heutige Pfingstbewegung. Menschen kamen in Ekstase, sie haben gezittert, sie haben gezuckt und gaben Laute vor sich. Genauso gab es einen Prediger Rock in Stuttgart zur Zeit vom Zinzendorf, hatte genau die gleiche Phänomene. Das heißt, immer nur wenn Extreme kamen, tauchte diese angebliche Gabe wieder auf und verschwand spurlos wieder, wenn die Verführung vorbei war. Und dann taucht sie ganz massiv auf und der David Irving, Irving, Vorname lassen wir weg, ich weiß nicht, heißt der David oder Edward, einer von beiden. Und der Irving, die sogenannten Irvingianer, und das ist nichts anderes wie die Grundgruppe, wo hinterher die Neuapostolen draußen entstanden sind, die Sekte der Neuapostolen. Und dann verschwindet Zungenrede wieder und taucht 100 Jahre später ungefähr, oder vielleicht 70 Jahre später, zur Jahrhundertwende ihrer Bibelschule Topeka auf. Und der Ansatz für das Zungenrede war folgendes. Dieser Bibelschullehrer gab seinen Schülern folgende Aufgabe. Untersucht, was ist das Zeichen der Taufe im Heiligen Geist? Sie verstanden das nicht. Sie haben nicht verstanden, dass Geistestaufe Wiedergeburt bedeutet. Und sie suchte dann, ohne die Heilsgeschichte zu beachten, und sagten, die Zungenrede ist das Zeichen für die Geistestaufe. Und aufgrund von diesem, irrigen Lehransatz, von dieser Irrlehre, entstand die weltweite Pfingstbewegung. Und daraus entstand dann die protestantisch-charismatische Bewegung, daraus dann die katholisch-charismatische Bewegung, daraus die dritte Welle. Eines hat das andere bedingt und geht heute wie eine Flutwelle über der Erdball. Die Sache hat nur einen Fehler. Die Geistesgabe, die hier sich äußert, sind nicht echt. Insofern ist es für uns sehr einfach heute, zum Beispiel zu prüfen, ob eine Zungenrede echt ist. Eine Zungenrede ist insofern hundertprozentig falsch, weil es keine mehr gibt. Und heute, wenn jemand sagt, ich rede in Zungen, brauche ich nicht zu prüfen, kann ihm sagen, es ist falsch, weil Zungenrede hat aufgehört. Und ich habe selber in Zungen geredet, ich habe hinterher meine Zungenrede untersucht. Und ich habe festgestellt, dass es nur eine seelische Abreaktion war, eigentlich. Man konnte den gleichen Effekt erreichen durch Pfeifen. Wenn zum Beispiel jemand singt oder jemand pfeift oder irgendwie eine seelische Äußerung von sich gibt, wenn er erschöpft ist, dann kommt eine Regeneration zustande. Nichts anderes passiert bei der Zungenrede. Und das Problem, die Zungenrede, die heute in der charismatischen Bewegung sich zeigt, ich möchte nicht behaupten, dass alles dämonisch ist. Ist sicher nicht. Sondern ein Großteil ist seelisch. Also ich möchte behaupten, dass ich 75% von den Anwesenden Zungenrede beibringen könnte. Das wäre kein Problem. Seelisches Zungenrede. Weil es ist nichts anderes, als dass man sein Sprachzentrum anwirft. Ist nichts anderes. Aber es gibt leider daneben das teuflische Zungenrede, das ich selber schon gehört habe, wo wirklich ein Dämon in Zunge geredet hat. War ich dabei? Und insofern ist es ein fürchterlich schwieriges Grenzgebiet. Und die Führer der Pfingst- und charismatische Bewegung, auch die Führer der evangelisch-charismatischen Bewegung, die geben offen zu, dass wenn man das Zungenrede wegnehmen würde, dann gäbe es keine charismatische Bewegung. Das heißt, diese ganzen Bewegungen basieren auf einer einzigen Geistesgabe, auf dem Zungenrede, von dem die Bibel lehrt, dass weg ist. Ich hatte früher, als ich noch in der Pfingstbewegung war, wenn ich Korinther 13 las, ging es mir kalt den Rücken runter. Ich hatte immer eine Angst und dachte, wenn das wirklich stimmt, dass die Zunge schon aufgehört haben, dann wehe mir. Und das ist das Problem. Wenn man jetzt alle Stellen zusammennimmt und nochmals ganz minutiös sich das betrachtet, dann haben wir so einen einfachen Tatbestand. Zungenrede war nie eine allgemeine Gabe. Es war immer eine Gabe, die einen Zweck hatte. Und der Zweck war Offenbarung von Geheimnissen. Und die Geheimnisse waren, dass Israel das Heil mit den Heiden teilen musste. Und so war auch die Zungenfunktion. Wenn ein Jude ein Heide in Zungenrede hörte, wusste er, die Heide werden gerettet. Apostelgeschichte 10 und 11. Wenn man jetzt alle diese Lehrstellen zusammennimmt und betrachtet die Zungenrede unter diesem Aspekt und man sucht dann weitere Stellen, die was anderes sagen in der Bibel, dann findet man keine mehr. Und vor diesem Hintergrund gibt es nur einen logischen Schluss, dass die Zungenrede aufgehört hat und dass es keine Zungenrede mehr gibt. Und parallel dazu, dass es keine Weissagung mehr gibt und auch keine Direkterkenntnis. Es ist auch sehr schwierig, wenn ein Mensch sagt, der Herr hat direkt zu mir geredet, dann wird es immer schwierig. Insofern, ich möchte es nochmal zum Schluss lesen, 2. Thessalonicher 2. Dieser fürchterliche Vers ab Vers 9. Das Auftreten wird geschehen unter der Wirkung des Satans, nach Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum sendet ihnen Gott kräftigen Irrtum, wirksame Kraft des Irrwahns, übersetzt Elberfelder, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gehabt haben. Wenn wir jetzt nochmals unter dem Aspekt Jesaja 28 aufschlagen, unsere Ausgangsstelle von der Zungenrede, dann sagt die Bibel hier: Ich will zu diesem Volk mit stammelnden Lippen und mit fremder Sprache reden, und sie werden doch nicht auf mich hören. Jetzt kommt das Zavlazav, das Kavlakav, und jetzt heißt zum Schluss: Damit sie hingehen, rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Und das ist ein Drama. Genau als eine weltweite Bewegung einsetzt, wo die Zungenrede wieder auf den Leuchter gestellt wird, wo Zungenrede wieder propagiert wird, setzt parallel dazu die gleiche Bewegung des Rückwärtsstürzen ein. Hier sagt die Bibel eindeutig, wenn jemand rückwärts stürzt, ist Zeichen, dass er verführt ist. Das ist ein Gericht Gottes. Und aus meiner Sicht ist das, was heute sich abspielt, nichts anderes wie ein Gericht Gottes, wo Gott zulässt, dass diese verführerische Kräfte die Menschen ergreifen. Das ist ein Gericht Gottes über diese Welt. Und von daher kann ich heute nicht mehr in Zungen reden. Das geht nicht mehr. Ich bin überzeugt, dass niemand mehr in Zungen reden kann, weil laut Korinther 13 diese Geistesgabe zusammen mit den zwei anderen Gaben zurückgenommen wurde. Von dem Hintergrund aus, es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber es gibt nur noch eine logische Konsequenz. Somit habe ich in der charismatischen Bewegung die große Verführung aus 2. Thessalonicher 2 vor mir und nichts anderes. Und es gilt dann nur noch, mehr können wir nicht tun als Gläubige, einzelne andere Gläubige, die noch nicht zu sehr verstrickt sind, mit letztem Erbarmen aus dieser Bewegung herauszuholen. Aber wir werden niemals erreichen, dass wir diese Bewegung gestoppt bringen. Das ist keine Chance. Diese Bewegung wird die ganze Welt ergreifen. Aufs Nächste, was ich persönlich warte, ist, dass der Papst in Zungen reden wird. Das Nächste, was kommen wird, bin ich fest überzeugt. Er wird der Nächste sein, der in Zungen redet. Und nur noch zur Info wegen Zungenrede, zum Beispiel im Hindu-Tempel, im Buddhismus wird auch in Zunge geredet, im Islam wird in Zunge geredet. Ist absolut nichts Besonderes, das jetzt von der Art her im Evangelium gemäß wäre. Ist Erscheinungsform gewesen, Offenbarungsgabe zur Zeit der Apostel. Aber Zungenrede gibt